Ich freue mich. Unglaublich. Es ist wirklich immer wie Weihnachten. Der Baum ist schon im Weihnachtszimmer. Ja, er wird noch zu Ende geschmückt. Die letzten Korrekturen werden noch vorgenommen, aber die Kinder dürfen noch nicht rein und die freuen sich drauf. Ich finde ja eigentlich die Vorfreude meistens die allertollste Freude, wenn man noch nicht genau weiß, wie das Geschenk aussieht und man dann nachts unruhig hin und her sich wälzt und fragt, was werde ich wohl bekommen? So ist es beim Theater auch. Ich finde das jetzt so der Moment, wenn man über die Stücke nachdenkt, schon geprobt hat, aber noch nicht alles ganz fertig ist und noch alles möglich ist, finde ich eine ganz besonders schöne Zeit.
Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Es ist Donnerstag, ihr Lieben. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Osthessen hautnah, der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Ich bin Luisa und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ja, heute dreht sich bei uns alles um ein ganz bestimmtes kulturelles Thema, denn ja, wir haben uns gedacht, wir ziehen den Auftakt der Bad Hersfelder Festspiele einfach schon mal vor. Ich habe heute keinen geringeren zu Gast als den Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele, Jörn Hinkel. Hallo lieber Jörn, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es ist das erste Mal, dass ich in so einem Postcast sitze. So heißt das ja, schon der erste Versprecher im ersten Satz. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich freue mich sehr. Die Hörer müssten eigentlich sehen, wo wir hier sitzen. Wir sitzen hier am Flughafen, gab es früher so Raucherkabinen. Und die Raucherkabine müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass sie ungefähr ein Zehntel dessen ist. Wir sitzen Knie an Knie. Das ist sehr angenehm. Und wir sprechen jetzt hier in die Mikrofone. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Ja, je kleiner der Raum, desto besser der Ton. Deshalb haben wir das ja alles ganz, ganz kuschelig gehalten.
Verstehe.
Lieber Jörn, du darfst dich unseren Hörern erst nochmal vorstellen, bevor wir so richtig loslegen dann.
Mein Name ist Jörn Hinkel. Ich bin Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Ich liebe Theater, ich liebe Musik, ich liebe Kunst und ich habe den Beruf meines Lebens Gott sei Dank bekommen. Ich wusste mit 5 schon, was ich werden will. Da hatte ich wirklich ein großes Glück und ich hatte viel Glück, dass ich das dann auch tatsächlich geworden bin. Ich kenne ganz viele junge Leute, die haben keine Ahnung, wohin mit sich. Und Gott sei Dank wusste ich das.
Schon von Anfang an?
Ja.
Sehr gut. Ja, lieber Jörn, du sagtest es, du lebst deinen Traum. Du bist Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. 2018 bist du als Intendant gestartet und ja, jetzt stehen die Festspiele wieder kurz bevor. Bist du schon aufgeregt?
Natürlich, aber ich freue mich. Unglaublich, es ist wirklich immer wie Weihnachten. Der Baum ist schon im Weihnachtszimmer. Ja, er wird noch zu Ende geschmückt. Die letzten Korrekturen werden noch vorgenommen, aber die Kinder dürfen noch nicht rein und die freuen sich drauf. Ich finde ja eigentlich die Vorfreude meistens die allertollste Freude, wenn man noch nicht genau weiß, wie das Geschenk aussieht und man dann nachts unruhig hin und her sich wälzt und fragt, was werde ich wohl bekommen? So ist es beim Theater auch. Ich finde das jetzt so der Moment, wenn man über die Stücke nachdenkt, schon geprobt hat, aber noch nicht alles ganz fertig ist und noch alles möglich ist, finde ich eine ganz besonders schöne Zeit.
Welches Stück steht denn in diesem Jahr im Fokus und warum?
Es stehen natürlich ganz viele Stücke im Fokus. Wir eröffnen mit der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht, Kurt Weill, Mitarbeit Elisabeth Hauptmann. Die muss nämlich auch genannt werden. Die hatte eigentlich die Idee dazu. Ich freue mich sehr. Es ist ein ganz wildes, unterhaltsames, düsteres und großartiges Stück, was wir da auf die Bühne bringen, was schon mehrmals lief bei den Bad Hersfelder Festspielen, aber jetzt in einer ganz neuen Fassung. Die Noten sind alle die gleichen, die wir spielen, aber vielleicht ist der Klang ein bisschen anders.
Ah ja.
Ich selber habe in der Schule, als ich 16 war, auch mal die Drei-Groschen-Oper gespielt. Die mussten wir aber nach der Generalprobe absagen, weil es überhaupt nicht geklappt hat.
Okay.
Diesmal müssen wir das nicht. Übrigens auch bei Bertolt Brecht war nach der Generalprobe war die Stimmung sehr, sehr schlecht im Theater am Schiffsbauerdamm damals. Es wurde 1928 wurde das uraufgeführt. Heute ist es das Berliner Ensemble. Da haben die Mitarbeiter gesagt, das wird eines der schlimmsten und schlechtesten Stücke, die wir je hatten. Das spielen wir 5-mal, danach können wir es absetzen. Die Hauptdarstellerin ist ausgefallen, weil ihr Mann krank wurde. Und der andere, der den Bösewicht spielt, Peter Lorre, hat abgesagt. Und dann der Darsteller, der Mackie Messer spielt, hat nach der Generalprobe noch gesagt, ich will das nicht spielen, weil meine Figur, die ist gar nicht böse genug. Und dann haben Bertolt Brecht und Kurt Weill haben über Nacht, und der Haifisch, der hat Zähne, noch erfunden, um diese Figur mit einzuführen. Mhm. Und es wurde ein Bombenerfolg, eins der erfolgreichsten Stücke damals in Berlin überhaupt und dann weltweit bekannt. Und es ist immer noch unfassbar mitreißend.
Ja, man merkt es dir auch an, dass du voller Vorfreude bist. Die Eröffnung wird immer ganz groß zelebriert bei euch in Bad Hersfeld. Auf was dürfen sich denn die Zuschauer bei der Premiere alles freuen?
Wir haben ja seit ein paar Jahren die Eröffnung noch festlicher gestaltet. Es gibt dann den sogenannten roten Teppich.
Ja.
Wo dann einfach unsere Gäste vorher drüber laufen. Es gibt viele bekannte Gäste, bekannte Leute auch auf der Bühne. Aber es gibt vor allem ganz wundervolle Leute, die viel Fantasie haben. Wir wollen in diesem Jahr ein Programm machen, was Hoffnung weckt und Freude macht.
Mhm.
Weil wenn man so in die Nachrichten guckt und überhaupt in die ganze Welt reinguckt, dann wird es eigentlich dunkelgrau. Und zu Recht. Und natürlich kann man sich im Theater auch darüber Gedanken machen und das reflektieren. Aber wir sind Sommerfestspiele. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir im Moment den Menschen geben sollen, ist Hoffnung und Zuversicht. Und wir wollen auch wieder das Augenmerk darauf legen, dass es auch viele schöne und wundervolle Dinge gibt, die es zu genießen lohnt.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das Wetter auch mitspielt, denn mit dem Wetter kommen ja auch immer die Glücksgefühle zurück.
Ja, aber ach, das sind wir gewohnt, wenn es regnet, ist es auch umso toller in der Ruine.
Ja.
Also das kann uns gar nicht schocken. Eine der wirklich hinreißendsten Premieren war Anna Tefka, wo alles unter Wasser stand. Daran kann ich mich noch erinnern. Das kann uns nicht erschüttern, aber natürlich scheint die Sonne.
Klar.
Ja.
Auf jeden Fall. Jörn, du hattest die Dreigroschenoper jetzt schon angesprochen. Welche Stücke sind denn für dieses Jahr sonst noch geplant? Welche Stücke sind im Programm?
Einen Tag später hat A Chorus Line Premiere. Mhm. Darauf bin ich auch ganz besonders stolz, weil bisher durfte dieses Musical, das wurde 1975 uraufgeführt, ist also schon eine Weile her, nur in der Original-Broadway-Inszenierung gezeigt werden, auf der ganzen Welt. Da gab es eben diese Lizenzen. Man kennt das auch von den Disney-Musicals oder von den Musicals von Andrew Lloyd Webber. Es sieht überall gleich aus, auf der ganzen Welt. Und wir sind die Ersten in Europa, die das quasi jetzt erstmals selbst neu inszenieren dürfen. Das ist wirklich durch einen Zufall entstanden, weil ich hatte mit dem Verlag gesprochen und der Verleger hat gesagt, ach, weißt du was, gestern ist ein Stück reingekommen, es ist ganz, ganz neu. Wenn du mir bis morgen früh Bescheid sagst, dann kriegt ihr den Zuschlag. Und das war wirklich spitz auf Knopf und so haben wir uns für dieses Stück entschieden. Chorus Line kennen vielleicht manche noch als Film mit Michael Douglas, der ist 85 rausgekommen, aber weißt du, heute ist es irgendwie wieder so. Ich muss da immer dran denken, wenn ich diese ganzen Castingshows sehe. Mhm. Das ist auch ein Phänomen, dass die Menschen sich auf eine Bühne stellen vor einen im Zuschauerraum unbekannten Zuschauer, Regisseur. In dem Fall ist es das unbekannte Internet und man will sich ins Rampenlicht setzen, möglichst geliebt werden.
Mhm.
Ich glaube, da verwechselt man Aufmerksamkeit mit geliebt werden. Mir macht es auch Angst, wie manche da so posen, wie manche sich zeigen. Und das ist auch ein Zeichen von Verzweiflung. In unserem Fall ist es natürlich auch ein Zeichen des Berufes, der Berufung. Es ist die Geschichte, die übrigens wahr war. Die das geschrieben haben, waren selber Tänzer. Die haben mit ihrer damals noch nicht so bekannten Crew, haben alle, die da mitgemacht haben, ihre Lebensgeschichte erzählt und daraus hat dann Michael Bennett so das Stück entwickelt und hat die Lebensgeschichte seiner Kolleginnen und Kollegen aufgeschrieben, die ihr Leben lang dafür kämpfen, einmal im Rampenlicht zu stehen. Und das spielen wir. Melissa King hat es inszeniert und das hat am Samstag Premiere.
Also einen Tag später.
Einen Tag später. Dann kommt noch das kleine Gespenst raus. Das lief so unglaublich gut im letzten Jahr. Wir hatten das immer ausverkauft. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, jung und alt, haben getobt. Und deshalb wollen wir das nochmal zeigen. In diesem Jahr sogar auch abends manchmal. Dann wird's richtig gespenstisch, weil dann können wir das Licht auch dunkel machen. Ja. Da freue ich mich sehr. Oliver Obanski hat da die Fassung geschrieben von dieser wunderbaren Geschichte von Ottfried Preußler und mit Musik. Und es spielen auch zwei Schulklassen mit.
Ach ja.
Also da kommt ja eine Schulklasse vor und wir dachten, dann brauchen wir halt eine Schulklasse. Und da die Kinder nicht so oft auftreten dürfen, wie wir das spielen, sind es eben zwei Schulklassen. Die teilen sich das und die haben das auch im Unterricht durchgenommen und die spielen sich selbst.
Ja, das ist auch bestimmt ganz besonders für so eine Schulklasse. Also das, glaube ich, passiert nicht jedes Schuljahr, würde ich mal so sagen.
Nein, auch nicht in jedem Stück unbedingt hilfreich.
Genau. Ja, du hattest eben schon so ein bisschen erzählt, mit Zuschlag bekommen für das Stück. Jetzt habe ich mich gefragt, wie werden die Stücke denn eigentlich ausgewählt und wer entscheidet das, welche Stücke gespielt werden und welche nicht?
Ja, diesem Menschen sitzt du gerade gegenüber.
Was
das
für ein Glück.
Ist. Ja,
dann
das
kannst
ist,
du mir ganz, ganz schön aus dem Nähkästchen hier plaudern jetzt.
Also normalerweise ist es so. Eigentlich ist es eine Überlegung zwischen dem Intendanten und der Dramaturgie. Die Dramaturgen und Dramaturginnen sind diejenigen im Theater, die Theaterwissenschaftler sind, die eigentlich den ganzen Tag nur lesen, sich unglaublich gut damit auskennen. Und der Intendant sagt, was wollen wir denn erzählen? Was für Themen glaube ich, dass die Zuschauer interessieren? Und welche Themen interessieren mich?
Ja.
Was will man sehen? Natürlich muss man das eigentlich schon 1 bis 1,5 Jahre vorher entscheiden. Deshalb braucht man schon ein bisschen einen Riecher oder eine Ahnung, was wohl in 1,5 Jahren gerade gesehen werden will.
Ja, ja.
Und wie ich eben schon sagte, ich glaube, dass man im Moment gerne Geschichten sieht, nicht, man will nicht zerstreuen, man will geistreich unterhalten werden, aber man will auch Geschichten hören, die einen nicht nur deprimieren.
Ja.
Das heißt nicht, die Augen zu verschließen vor der Welt, aber eben auch die Augen öffnen für die Dinge, die auch wichtig sind.
Ja.
Ja, ich habe übrigens noch ein Stück. Ja, das ist nämlich das Stück, was ich dann inszeniere, was ganz am Schluss auch noch rauskommt.
Ja.
Das heißt Wie im Himmel. Das ist nach einem sehr bekannten schwedischen Film. Und dieses Stück inszeniere ich. Erstens ist es ein Stück, was wirklich einem Mut macht, was davon erzählt von einem Mann, der bereit ist, sein Leben nochmal ganz von vorne anzufangen. Mhm. Ein recht egomanischer, weltbekannter Dirigent klappt bei einer Probe zusammen. Der Arzt sagt, wenn sie nicht ihr Leben ändern, dann sind sie bald tot. Er geht ins Dorf seiner Kindheit, da wo ihn keiner mehr kennt, wo er mit 5 oder 6 die ersten Töne auf der Geige gespielt hat. Und da ist so ein Ort, der mich manchmal ein bisschen an Bad Hersfeld erinnert.
Ach ja. Mhm.
Die Leute sagen, ah, das war schon immer so, das bleibt auch so, das machen wir nie anders.
Ja.
Die sind so ein bisschen eingefahren, ein bisschen eingeschlafen, alles ist so eine Routine und man hat Angst vor allem, was neu ist. Und da ist ein weltbekannter Mann, den kennen die gar nicht, keine Ahnung, sie haben nur gehört, der hat irgendwas mit Musik zu tun.
Ja.
Und weil der gerade sein Leben ändert, steckt er die anderen damit an, dass sie auch ihr Leben ändern und plötzlich alles aus einem anderen Blickwinkel sehen. Plötzlich die Frau sich fragt, warum bleibe ich eigentlich bei diesem Mann, der mich immer prügelt? Oder, naja, der Pfarrer, der wahrscheinlich gefühlt seit 20 Jahren immer dieselbe Predigt hält, dem irgendwann auch keiner mehr zuhört, wo alle sagen, du bist so unspontan, du leierst immer nur das Gleiche runter. Und sie entdecken plötzlich Neues. Und das ist schön, dass sogar eine der schönsten Liebeserklärungen, die ich je in einer Geschichte gelesen und erlebt habe, ist von Erik, der ist 80. Und der geht in diesen Chor auch schon seit Jahrzehnten. Und er geht eigentlich nur wegen Olga in diesen Chor. Und als alle so im Aufbruch sind und alle plötzlich neue Stücke singen, steht er plötzlich während einer Probe auf und sagt: Olga, seit ich dich das erste Mal im Kindergarten gesehen habe und wir 5 Jahre alt waren, habe ich mich in dich verliebt, aber ich habe mich nie getraut, es dir zu sagen. Also, Olga, ich liebe dich. Und das ist so schön.
Ja.
Und erst ist sie völlig überrascht und heult und rennt raus, weil das war jetzt einfach zu viel. Und eine Szene später sehen wir sie dann heiraten.
Ach,
und
ja.
Das ist
aha,
echt schön,
dass
alles noch möglich ist. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir einen richtigen Chor haben.
Mhm.
Also da haben sich ganz viele Hersfelderinnen und Hersfelder angemeldet. Leider musste ich eine Auswahl treffen. Ich hätte am liebsten alle engagiert.
Ganz klar. Ja.
Aber ja, jetzt sind's 45, die da noch mitsingen, neben dem Schauspielensemble. Und wir proben schon eine ganze Weile, eigentlich schon seit einem halben Jahr. Wir haben die ganze Musik, schockschwere Not, wir haben sie neu komponiert. Ja, ja, ich weiß schon, das wäre so, als wenn man das Dschungelbuch neu komponiert. Aber wir haben das gemacht. Es gibt neue Musik und die wird geprobt von einem großen Chor und es ist wirklich sehr, sehr mitreißend. Da haben die Proben quasi gerade erst begonnen, weil ich wollte bei den Proben von den anderen Stücken auch im Hintergrund auf jeden Fall dabei sein. Deshalb habe ich die Premieren wollte ich abwarten und dann fange ich jetzt mit Proben an und deswegen kommt Wie im Himmel auch ganz am Schluss raus.
Stimmt, im Juli wird
richtig,
das erst gespielt.
Genau, 26. Juli ist da Premiere. Wir spielen es dann in den letzten 3 Wochen. Aber zwischendurch kommt auch noch im Schloss Eichhof eine ganz bitterböse Boulevardkomödie raus. Der Vorname ist der Vorname, den das befreundete Ehepaar, das eingeladen wurde, bekannt gibt. Wir haben jetzt den Namen für unseren Jungen. Er soll Adolf heißen. Und dann geht's los. Und das ist eigentlich nur der Auslöser. Das war ein französisches Theaterstück. Daraus wurde ein Film, erst ein französischer, dann ein deutscher Film. Aber das ist ein Theaterstück, was so alles, was bei so Familien und Freunden unter der Oberfläche unausgesprochen bleibt, über Jahre plötzlich auf den Tisch kommt.
Ja.
Auf den Tisch kommt, dass die Mutter längst einen Seitensprung mit dem hat und der und das und was und du. Und dann geht alles durcheinander.
Ja.
Und das alles nur, weil einmal dieser Vorname im Raum steht. Und manchmal bleibt einem das Lachen im Hals stecken, aber es passt ganz toll in den Eichhof. René Heinersdorf hat es mit einem ganz tollen Ensemble inszeniert. Da freue ich mich auch besonders. Eigentlich würde ich am liebsten selber jeden Abend bei dem Festspiel ins Theater gehen.
Ja, so soll es doch sein.
Ja,
oder?
Naja, kann ich nicht immer. Klar. Manchmal muss ich auch noch was anderes machen,
ja,
aber ich würde es tun.
Jörn, du hattest eben gesagt, man muss eigentlich schon 1,5 Jahre im Vorfeld gucken, was könnte in 1,5 Jahren aktuell sein.
Ich befürchte die nächste Frage.
Wie ist das denn? Ist eine Festspielsaison abgeschlossen und für dich fängt sofort die neue an?
Die fängt schon längst an. Also die hat schon angefangen.
Okay, alles klar.
Ich mache mir da schon natürlich länger drüber Gedanken.
Ja.
Ich unterhalte mich natürlich auch mit Regisseurinnen und Regisseuren. Die sitzen nicht da und warten, bis ich sie anrufe und frage, kannst du übernächste Woche anfangen zu proben?
Ja.
Und da mache ich mir Gedanken. Und die Gedanken sind auch ein bisschen wie Tetris. Es muss zusammenpassen.
Ja.
Ich kann nicht 3 Gangsterballaden machen oder 3 Liebesgeschichten, die alle gleich klingen.
Ja.
Sondern ich finde es schön, wenn es so eine Ausgewogenheit hat, wenn die Stücke ein Gesamtbild ergeben.
Mhm.
Das macht auch Spaß, das zu machen.
Ja gut, dann würde ich sagen, schließen wir jetzt hier 24 ab und wir sprechen schon mal über die Festspiele im nächsten Jahr, oder?
Das wird ganz kurz die Antwort. Ich sag's dir, das darf ich jetzt noch nicht sagen. Also leider werden die Festspiele im nächsten Jahr meine letzten Festspiele werden.
Ja.
Und da, tja, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen.
Ja.
Ich lebe jetzt einfach wie Beppo Straßenkehrer von Schritt zu Schritt, gucke noch gar nicht die ganze Straße an.
Alles nochmal aufsaugen.
Alles nochmal aufsaugen. Und ich glaube schon, dass ich viel hier gelernt und erfahren habe, was ich dann nochmal auf die Bühne bringen möchte. Und es wird garantiert ein ganz besonderes Jahr, wo auch manche Rückblicke sind und ich vielleicht mit Menschen nochmal zusammenarbeite, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und tja, was soll ich sagen? Ich freue mich und bin traurig gleichzeitig. Aber jetzt sind wir ja noch erstmal
Wir kommen auch später nochmal auf die Zeit danach zu sprechen.
Ja.
Aber jetzt erstmal dieses Jahr, Festspiele 24. Mhm. Wie sieht denn aktuell bei dir so ein Arbeitstag, Arbeitsalltag aus? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Meistens sind die Nächte eher lang, weil das liegt daran, dass wir eine Spielstätte haben, die eben nachts funktioniert. Deshalb in den letzten Wochen vor der Eröffnung sind wir jede Nacht, bis die Sonne aufgeht, in der Stiftsruine, weil wir das Licht machen müssen. Das kann man ja tagsüber nicht machen.
Ja.
Deshalb, gut, die Regisseure und Lightdesigner, die machen das auch ohne mich, aber wenn ich der Regisseur bin, sitze ich da auch bis 4:30, 5. Und das macht unglaublich Freude. Da muss man nochmal alles fokussieren. Aber es sind kurze Nächte. Dafür haben wir das Glück, dass wir meistens erst um 10 Uhr mit den Proben anfangen, weil es gar nicht anders geht. Aber meistens sitze ich davor noch im Büro. Und das ist so eine Mischung aus Kreativität, ausprobieren, Interviews geben, Einführungsvorträge, bei den anderen Proben dabei sein, sich das auch angucken, Eindrücke vermitteln, was ich nicht verstehe, was vielleicht geändert werden könnte. Und so bin ich überall in dieser Zeit. Ich versuche, möglichst viel in mich aufzusaugen und wieder zurückzugeben.
Ja. Jetzt nur mal, um wenige Namen zu nennen. Sandy Mölling von den No Angels, der Tatortstar Richie Müller oder der Schauspieler Markus Majowski. Es waren schon ganz, ganz viele bekannte Gesichter in den letzten Jahren bei den Festspielen dabei. Wie kommt ihr denn an die Künstler? Oder du hast ja vielleicht auch so, wenn du die Stücke dir anhörst oder durchliest, vielleicht schon im Kopf, welche Person da irgendwie passen könnte. Wie geht man da ran?
Da gibt es ganz, ganz viele Wege. Natürlich kenne ich auch sehr viele Darstellerinnen und Darsteller. Es gibt auch viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Natürlich auch die Regisseurin oder der Regisseur, ich auch, das künstlerische Betriebsbüro, die Castingberaterin. Und wir sprechen darüber, was wollen wir ausdrücken, was sind das für Charaktere, die wir zeichnen wollen, was bedeutet diese Besetzung, auch wenn ich die Rolle gegen den Strich besetze oder anders besetze, als es dasteht. Das kann man ja auch machen. Im vergangenen Jahr hat König Lear zum Beispiel Charlotte Schwab gespielt, was ich ganz großartig und sehr, sehr faszinierend fand. Das ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Und auch dann sind die Wege unterschiedlich. Mhm. Entweder man ruft einen persönlich an, wenn man ihn kennt. Man ruft die Agentur an. Die werden meistens durch Agenturen vertreten oder Theater vertreten sie oder man hat gehört oder man fragt auch rum, kennst du nicht jemanden, der und so weiter.
Ja.
Es ist ein riesiges Netz, was man da auswirft und es gibt Proben, die man gemeinsam macht, auch um zu gucken, kommt man miteinander klar. Ich finde, dass so Proben immer, ich finde Vorsprechen ein bisschen komisch. Das klingt so, wie da hat jemand was auswendig gelernt, spricht was vor. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass man sich gegenseitig kennenlernt, damit man im Optimalfall auch ein bisschen miteinander was ausprobiert. Ich finde auch, die Schauspielerin oder der Schauspieler soll ein bisschen was vom Regisseur hören. Weil die haben ja genauso das Recht zu sagen, also was der mir erklärt, damit komme ich überhaupt nicht zu Rande.
Ja.
Der kann mir sagen, was er will, das wird nichts. Man muss gucken, stimmt die Chemie, kann man zusammen arbeiten. Und dann stimmt die Chemie zwischen den einzelnen Rollen. So Liebespaare sollten schon, da sollte was zwischen denen sein.
Die sollten sich schon gut verstehen.
Ja, also ja. Das eine ist sozusagen das Professionelle, dass man sich natürlich gut versteht. Vielleicht müssen die sich nicht mal gut verstehen, aber es muss irgendwie eine Art von Chemie zwischen denen existieren. Ich habe auch schon Produktionen erlebt, da ging das überhaupt nicht. Und dann ist einfach das ganze Ding
schwierig.
Da kann man so gut spielen, wie man will, die Einzelnen. Das ist dann auch dem Regisseur, auch ich habe mich da geirrt, 2-3 Mal bei Besetzungen, da können die machen, was sie wollen. Es klappt einfach nicht.
Ja.
Und es ist wie im Leben. Also es wäre so wie so eine Zwangsheirat, wenn man sagt, du musst den heiraten. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und naja, es ist immer auch ein bisschen Glück und Zufall und Intuition dabei. Das ist immer spannend. Also für mich als Regisseur, die ersten Proben. Erstens ist natürlich spannend, wenn man das hört, die Wörter. Und wenn man das erste Mal sieht, funktionieren die Überlegungen, die ich habe, muss ich alles über Bord werfen, was ja manchmal gut ist. Aber das Wichtigste ist, passen die zusammen?
Ja.
Und das kann man nicht lernen, das kann man, also man kann das ein bisschen Erfahrung sammeln, aber das ist sehr spannend.
Ja, das glaube ich. Ja. Ich hatte eben die Sandy Mölling schon angesprochen, die ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Mhm. Auf welche Künstler dürfen sich die Zuschauer denn noch freuen?
Also in der Drei-Groschen-Oper spielt beispielsweise Anna Loos, die Seeräuber-Jenny. Darauf freue ich mich ganz besonders. Simon Ziegart ist ein ganz ungewöhnlicher Mackie Messer. Wir haben mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler vom Burgtheater in Wien, die in dieser Produktion auf der Bühne stehen. Liegt vielleicht auch daran, dass der Regisseur Michael Schachermeier aus Wien kommt und sich da sehr gut auskennt. Arne Stephan spielt den Zack. Das ist der, der von Michael Douglas dargestellt wurde in Chorus Line. Das ist so einer der seltenen Darsteller, die tanzen, singen, schauspielen in gleicher Weise können. Fast jeder kann eins ein bisschen besser als das andere. Aber der hat uns beim Vorsprechen schon einfach umgeworfen. Der kann das irgendwie alles. Und im Musical muss übrigens dieser Regisseur, der eigentlich fast nur im Zuschauerraum sitzt, der muss auch tanzen. Das ist anders als im Film. Deshalb muss er das natürlich auch können. Und wir haben in dem Musical ganz viele Ensemblemitglieder, die aus ganz Europa kommen. Der Regisseurin war auch sehr, sehr wichtig, dass wir da so einen authentischen Mix haben, wie es im Musical ja immer mehr ist. Es kommen welche aus Asien, aus Skandinavien, aus England, aus den Vereinigten Staaten, aus Italien. Also die kommen von überall her, natürlich aus Holland. Und diese Atmosphäre, die bei so einem Musical eigentlich auch heutzutage normal ist, die wird da auch vermittelt. Bei mir, dieses Paar, von dem ich eben gesprochen habe, Erik und Olga, das sind Horst Jansson und Brigitte Grotum, die schon ein paar Mal zusammen bei uns auch auf der Bühne standen. Da stimmt die Chemie, das weiß ich einfach. Mit beiden habe ich schon gearbeitet. Das ist ein ganz, ganz großes Glück. Der den Dirigenten spielt, Henry Arnold, den vielleicht manche Zuschauer noch aus den drei ganz außergewöhnlichen Heimatserien von Edgar Reitz kennen. Das war so in den 90er kam das im Fernsehen. Da hat Henry Arnold die Hauptrolle gespielt und der hat da einen Musiker gespielt und hat dann auch noch dirigieren gelernt. Der war so fasziniert von dieser Rolle und hat dann noch eine Ausbildung als Dirigent gemacht. Und den wollte ich eigentlich zuerst für eine andere Rolle besetzen, aber der hat gesagt, weißt du eigentlich, dass ich auch dirigieren kann? Und dann hat er mir was am Klavier vorgespielt und wir haben sehr gut miteinander gesprochen und jetzt spielt der einen Dirigenten.
Ja,
und das ist natürlich wunderbar.
Ja.
Ja. Man muss nicht immer das sein, was die Rolle ist. Ein Mörder muss nicht unbedingt zwangsläufig auch ein Mörder sein im echten Leben. Wir versuchen das zwar immer so, aber es klappt nicht immer.
Manchmal ein bisschen schwierig, an die Leute dran zu kommen.
Nicht immer, Es ist immer so, dass man dann plötzlich, wenn man hier vor dem Mikrofon sitzt, natürlich Leute vergisst, bestimmt habe ich wen vergessen. Alexandra Kamp und Christian Nickel spielen im Eichhof. Christian Nickel hat ganz, ganz große Rollen auch bei uns zuletzt Peer Gynt gespielt, hat auch schon im Eichhof selber Regie geführt, hat Luther gespielt, hat Hexenjagd gespielt. Und ich bin ganz begeistert, dass er jetzt im Eichhof in der Boulevardkomödie spielt. Das zeigt auch, dass er wirklich ganz, ganz viele Facetten hat, von der großen tragischen Rolle bis hin, naja, auch eine Komödie hat immer eine Tragik, dass er das auch spielt, da freue ich mich ganz besonders, ja.
Was machen denn für dich die Hersfelder Festspiele so besonders?
Die Antwort ist ganz leicht, natürlich ist es das Bauwerk, diese Stiftsruine, was die ausstrahlt, ist wirklich majestätisch, magisch. Ja. Dieser Ort hat so viel Seele und so viel Kunst und so viel Spiritualität in sich. Der ist so inspirierend, dass er einfach über Jahrzehnte viele Künstlerinnen und Künstler begeistert hat und begeistern wird. Und dieser Geist, der überträgt sich auch auf das Publikum. Es ist eine Herausforderung, aber man kann eigentlich gar nicht anders, als in einer gewissen Demut in diesem Raum Theater zu machen. Mhm. Und das Besondere ist auch, dass der ganze Ort da mitgeht. Man ist ein bisschen wie in einem Schullandheim. Alle kommen da auch nicht weg, sondern wir verbringen dann viele Wochen und Monate, alle, das ganze Ensemble, alle Mitarbeiter hinter der Bühne in Bad Hersfeld. Es gibt dann die 4 bis 5 Lokale, wo eigentlich alle immer sitzen. Und da vermischen sich dann auch die Darsteller auf der Bühne mit der Bevölkerung. Die wohnen ja auch in den Wohnungen, die übrigens gar nicht so leicht zu finden sind. Und auch immer teurer werden jedes Jahr. Also die Wohnungen
ganz
in
so
Bad.
Nebenbei.
Ja, mal so nebenbei. In Frankfurt sind die Wohnungen billiger in als in Bad Hersfeld in der Festspielzeit. Das ist der Wahnsinn. Genau. Und diese Mischung, es ist wirklich wie eine Insel in der Zeit für einen Sommer lang.
Sehr schön. Jan, du hattest eben gesagt, du hast nie was anderes gemacht. Du lebst deinen Traum, seitdem du 5 warst, den du hast.
Ja.
Wie bist du denn damals eigentlich zu den Festspielen gekommen?
Ich habe Opern- und Theaterregie studiert, dann hat mich der Film interessiert danach. Dann bin ich als Assistent zum Film gegangen. Dort habe ich Dieter Wedel kennengelernt und Dieter Wedel hat mich dann als sein Mitarbeiter sowohl zu den Nibelungenfestspielen, wo ich 13 Jahre lang war, mitgenommen. Und dann sind wir gemeinsam als Team auch mit anderen Leuten, mit Kollegen vom Licht, von Ton, von der Bühne, von der Musik, die haben wir alle mitgenommen, Maske, Kostüm. Und in diesem Team war ich dann und dann habe ich das übernommen, als Dieter Wedel dort aufgehört hat. Erst einmal kam ich da wie die Mutter, nee, Quatsch, wie heißt das, die Jungfrau zum Kinde. Ja. Naja, gut, also Jungfrau, ich habe schon mal geknutscht davor, aber sozusagen trotzdem, eigentlich war das nie mein Plan.
Ja.
Aber da ich da war, weil ich den Laden kannte, habe ich das erstmal vorübergehend übernommen und dann hat's geklappt und da bin ich jetzt.
Ja, und seitdem bist du da.
Ja.
Jörn, du hattest eben den Dieter Wedel angesprochen. Du hast auch im Vorfeld, ja, vor den Festspielen schon mit ihm zusammengearbeitet.
Ja.
Bis zu seinem Tod gab es viele negative Schlagzeilen über ihn. Wie hast du ihn denn als Menschen kennengelernt?
Wie die meisten Menschen, eigentlich wie alle Menschen, hatte Dieter Wedel viele ganz wunderbare, aber auch finstere Eigenschaften.
Ja.
Seine Qualität war es, dass er auch in seinem Beruf wie in seinem Privatleben die ganz besonders deutlich nach außen getragen hat. Das macht dann auch die Qualität seines künstlerischen Schaffens aus. Er hat auch sich selbst nicht geschont. Er hat auch die anderen Menschen nicht geschont und hinter vielem, was er da gemacht hat, stand ich überhaupt nicht, aber es war immer eine Herausforderung. Natürlich fragt man sich und fragen sich viele danach, hätte ich was anders machen sollen, hätte ich was anders machen können. das kann ich auch jetzt in so einem Format gar nicht abschließend beantworten.
Ja.
Mich hat er sehr gefördert, gefordert, inspiriert, zu Widerspruch angeregt.
Mhm.
Ich habe auch oft mit ihm diskutiert und gestritten. Wir haben uns aber dann auch immer wieder vertragen. Er hat den Beruf sehr ernst genommen. Er hat Leute unter Druck gesetzt, erpresst, aber auch ihnen Flügel verliehen,
mhm.
wo viel Licht ist auch manches dunkel.
Ja.
So würde ich das jetzt mal in aller Kürze und Profanität ausdrücken.
Und selbst würdest du sagen, du bist aber auch ja, angeeckt, ihr beide, aber du bist auch dadurch gewachsen, oder?
Hm. Ich bin manchmal auch geschrumpft. Und aber in der Auseinandersetzung dann eigentlich auch gewachsen.
Ja.
Aber auch in der Distanzierung. Also ich habe ihm echt wie Kafka seinem Vater irgendwann mal einen Brief geschrieben und gesagt, ich bin so nicht, wie du mich haben willst. Ich will anders sein.
Ja.
Ich stehe nicht hinter allem, was dich ausmacht. Und das war ein sehr, sehr schwieriger Abnabelungsprozess,
ja.
Und Reifungsprozess, aus dem da bin ich dann ein bisschen größer geworden. Aber
mhm.
das konnte ich nur, weil ich mich auch sehr mit ihm gerieben habe.
Mhm. Ja, und seit 2018 bist du als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele ohne ihn tätig. Vorher war er der Intendant. Du hattest aber auch schon gesagt, es sind nächstes Jahr deine letzten Festspiele. Warum hast du diese Entscheidung getroffen und wie schwer ist sie dir gefallen?
Die ist mir sehr schwer gefallen. Da gibt es viele Gründe. Der eine Grund ist, dass in unserem Beruf, wie in manchen anderen Berufen auch, die Organisation, die Verwaltung und das Außenrum immer mehr überhand nimmt und ich eigentlich ein Dreivierteljahr nur mit Verträgen und Geld und Diskussionen und Sponsoren und Politikern und was weiß ich und Management zu tun habe, was der wichtigste Teil des Berufes ist.
Ja.
Aber ich finde, mein eigentlicher Beruf ist der Regisseur. Ich bin eher ein künstlerischer Mensch.
Als der Schreibtischtyp.
Als der Schreibtischtyp.
Ja.
Und das ist aber das, was das Intendantendasein erstmal von mir verlangt.
Ja.
Deshalb will ich doch nach Wegen suchen, die mehr meiner künstlerischen Leidenschaft Wege öffnen.
Gibt's da denn schon was Konkretes vielleicht?
Das sage ich jetzt noch nicht.
Schade.
Es gibt viele Überlegungen, natürlich, aber also ich werde doch nicht der Chef des Berliner Ensembles werden wahrscheinlich. Aber nein, ich weiß es nicht. Mich interessiert Film. Es geht eigentlich darum, Inhalte zu transportieren. Und wo und wie und auf welche Weise ist eigentlich egal. Ich liebe auch die Arbeit mit Kindern. Ich liebe auch die schreibende Arbeit. Es geht mir in erster Linie darum, Geschichten zu erzählen, die mich interessieren und die Leute zum Weinen und zum Lachen zu bringen.
Ja.
Wo und auf welche Weise und in welcher Größe ist eigentlich vollkommen egal. Und wenn es im Kindergarten ist, dann mache ich es da. Wenn es auf der 1400 Quadratmeter Bühne in Bad Hersfeld ist, dann mache ich es da.
Ja, genau. Bad Hersfeld, du saugst jetzt erstmal nächsten zwei Festspielsaisons so richtig auf und dann mal gucken, wo
dann
es sich
hin verschlägt.
Da bleiben wir auf jeden Fall dran, würde ich sagen.
Ja, dann komme ich dann wieder und erzähle dann, wie es mir ergangen ist.
Genau, dann treffen wir uns vielleicht in einem Jahr hier mal wieder.
Ja.
Ja, lieber Jörn, erstmal vielen Dank hier für den Einblick. Ganz entlassen möchte ich dich aber noch nicht. Wir haben noch zwei Sachen, die wir abhaken müssen.
Mhm.
Einmal kommt jetzt, ist auch eine Überraschung für dich, unsere Entweder-Oder-Runde.
Entweder-Oder. Heimat-Edition.
Du bist in Berlin geboren.
Ja.
Berlin oder Hessen?
Berlin.
Kurpark oder Schildepark?
Kurpark.
Das Stück Der Club der Toten Dichter oder Notre Dame?
Club der Toten Dichter.
Und Stiftsruine oder Schloss Eichhof?
Beides. Aber Beides. Stiftsruine.
Schwer zu toppen.
Ja,
schwer
das
zu toppen.
Muss man einfach so sagen.
Sagen wir, bleiben wir so, oder?
Richtig, genau.
Psst, dein Geheimtipp für Osthessen.
Ich war vor einigen Jahren in Fulda auf dem Berg, wo diese Frauenkirche steht und da ist ein Garten drin und der hat mich ganz, der Klostergarten, der hat mich ganz besonders beeindruckt. Den fand ich schön. Da würde ich gern nochmal hingehen. Vielleicht fahre ich da jetzt gleich nochmal hin, aber ich muss ja wieder zur Probe, zur Aufführung und sowas alles. Aber das hatte so einen Frieden, eine Konzentration. Da kann man merken, mit wie viel Liebe das gemacht ist. Und dann gibt es einen ähnlichen Garten noch, das Wasserschloss in Borkum. Eine Freundin, eine Schauspielerin wohnt da. Mhm. Wie heißt das jetzt? Der Hirschgarten, glaube ich. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, Bettina. Die wohnt dort in einem Wasserschloss und hat dort auch einen Garten um das Schloss rumgebaut, wo sie Kräuter und die Blumen selber pflegt. Das heißt Borken-Hohen-Nassau-Erfurt. Das ist jetzt peinlich, aber auf jeden Fall da, bei der Bettina. Da
okay,
ist es schön.
Geht zur Bettina.
Ja, geht einfach zur Bettina. Das
und
ist ein ganz wundervoller Ort.
Der Rest passiert von allein.
Ja,
lieber Jörn, es ist schön, dass du von Bad Hersfeld hierher kommst und erstmal hier einen Fulda-Tipp auf Lager hast. Mhm. Ich war tatsächlich am Überlegen, vielleicht sagst du auch die Festspiele.
Ja, das
auch
versteht sich ja von selbst.
Ja,
aber top. Man kann ja nicht für sich selber Werbung machen.
Na klar.
Ja, kann man schon, aber das ist seltsam. Also, ja. Klar, ich könnte ja auch für den Fulda Musical Sommer Werbung, wo ich übrigens auch gute Stücke gesehen habe, aber auch nicht so gute bei uns liefen, auch manchmal nicht so gute. Aber das ist normal.
Das
ich betrachte
dazu.
Uns alle, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sollen in einer Kritik über Charlie Chaplin hieß es einmal, für Augenblicke enthob er uns der Erdenschwere. Und das sollen wir einfach alle machen. Egal, jeder wie er kann. Wir sollen unsere Zuschauer ein bisschen mit mehr Geist und Freude füllen.
Das finde ich einen ganz, ganz wunderschönen Abschluss für unsere Podcast-Folge hier.
Ja.
Aber Jörn, ich will dir nochmal persönlich Danke sagen, dass du dir in dieser stressigen Phase jetzt kurz vorher noch die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen und mit mir ein bisschen über die Festspiele zu quatschen. Ich wünsche dir von Herzen eine wundervolle Saison, eine pickepacke volle Stiftsruine und dass du alles noch aufsaugen kannst, bis es dann nächstes Jahr für dich, wohin auch immer geht, wir werden dich auf jeden Fall begleiten. So viel steht schon mal fest. Ja, liebe Hörer, ich danke euch natürlich auch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Kritik habt oder ja, vielleicht selbst gern mal hier mir gegenüber sitzen möchtet, dann schreibt mir gerne unter podcast@osthessen-news.de und dann hören oder ja, sehen wir uns vielleicht schon hier.
Ich kann es nur empfehlen.
Das habe ich jetzt im Vorfeld nicht gesagt. Ja?
Naja, also das naja, ist, aber es ist wirklich angenehm, sehr schön hier, das macht Spaß.
Ich habe dich nicht bestochen für diese.
Nein, naja gut, es gab guten Kaffee.
Ja, und noch ein Bonbon dazu.
Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Übrigens, was du mir alles gewünscht hast, ich wünsche mir auch was. Ich wünsche mir natürlich, dass du uns besuchen kommst, dass du die Stücke anguckst und wenn du Fragen hast oder ruf an, melde dich, dann freue ich mich. Dann
ja, ich sag dir aber sowas von. Ich habe nämlich schon genau ein Stück im Kopf, aber darüber sprechen wir gleich.
Verstehe, das ist dann off the records.
Ich wünsche euch erstmal ein paar schöne Sommertage und dann hören wir uns ganz gewohnt wieder nächsten Donnerstag. Macht's gut.
Tschüss.
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.